MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Ich darf jetzt herzlich Ahmed Mansour begrüßen. Ich glaube, wir sind per Du. Ich muss dich nicht länger vorstellen. Du bist eine der bekanntesten Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum, der sich gegen den politischen Islam für Integration einsetzt. Du bist ein Deradikalisierungsexperte und Extremismusforscher und bekannt aus Funk und Medien und auch eine sehr bedrohte Person. Du hast permanent Leibwächter um dir, weil du von diversen Gruppierungen mit dem Leben bedroht bist. Das ist eine sehr öffentliche Figur. Und ich möchte heute mit dir sprechen. Zwei Punkte. Erstens den Friedensplan, den Trump jetzt vorgelegt hat in Israel-Gaza. Und der zweite Punkt, es gibt in Österreich einen sehr großen Fall von muslimischen Jugendlichen, die ein 12-jähriges Mädchen missbraucht haben sollen, die aber dann freigesprochen worden sind. Und ich möchte mit dir nicht über das Urteil sprechen, nicht eine juristische Einschätzung, sondern generell, wie man mit solchen Jugendlichen umgeht. Ahmed, erste Frage, Gaza, Trump-Friedensplan, ganz kurz, was ist deine Einschätzung? Ist das jetzt eine Möglichkeit, dass dort in Gaza sich etwas bewegt?
Absolut. Es ist eine Chance. Es ist eine Möglichkeit, die Geisel frei zu bekommen. Es ist eine Möglichkeit, die Menschen in Gaza von den Geiseln der Hamas zu befreien. Es ist eine Möglichkeit, ein Versöhnungsprojekt zu starten in historischer Dimensionen. Es ist die Möglichkeit, Gaza wieder aufzubauen. Es ist die Möglichkeit, Israel ein Sicherheitsgefühl und Garantien zu geben, dass aus Gaza keine Pogrome mehr gestartet werden. Es ist sogar eine Chance für eine palästinensische unabhängiger Staat, und zwar nicht auf den französischen, kanadischen, englischen Weg, diese symbolische Anerkennung Palästina, sondern verbunden wirklich mit Voraussetzungen, also eine Art von Reform der Autonomiebehörde, eine Art von Stärkung von Versöhnungskräfte innerhalb der palästinensischen Community, Änderung der Schulbücher, Aufhören mit Terrorrenten. Also das hat ein enormes Potenzial und kann wirklich diesen Elend, diesen Albtraum beenden. Es gibt aber ein Aber, und diese Aber macht mir große Sorgen, denn ich beobachte seit 24 Stunden, seit diesem Pressekonferenz mit Netanyahu und mit Trump, ganz viele Stimmen, die nah an den Hamas sind, die den sozusagen Antisemitismus hier in Europa mitgetragen haben, auch teilweise Intellektueller, die das irgendwie abwerten, alles eine Art von Nachteilprojekt gegenüber die Palästinenser und Gaza. Und das zeigt mir, dass der Hamas noch nicht Ja gesagt haben. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die Hamas Ja sagt, auch unter enormem Druck der Türkei und Katar, vor allem weil diejenigen, die entscheiden müssen, in Gaza sitzen. Sie haben nichts zu befürchten, was Druck von Katar und die Türkei angeht oder Amerika. Und deshalb bin ich sehr vorsichtig optimistisch, aber ich sehe schon die ersten Hinweise, dass hier ein Netzwerk schon anfängt zu erklären, Propaganda zu betreiben, warum dieser Plan nicht in Ordnung ist. Und ich frage mich eine andere Frage. Wenn wirklich in Gaza ein Genozid stattfindet, wenn wirklich Leute einfach tagtäglich ohne Unterschied zwischen Kämpfer und Zivilbevölkerung ist und Zivilisten, wenn man jetzt eine Möglichkeit, genau das zu stoppen, warum sollte man Nein sagen? Ich verstehe das gar nicht. Und die sagen Nein, weil genau diese Sterben ist etwas, was der Hamas möchte. Sie können dadurch einen enormen Druck auf Israel ausüben. Und das, was der Trump-Plan schon erreicht hat, dass wir nicht mehr einseitig darüber sprechen, was Israel falsch macht, sondern dass jetzt eigentlich der Druck auf den Hamas ist und sie werden alles tun, um das zu ändern. Hoffentlich, obwohl in einer Terrororganisation kann man wirklich nicht viel erwarten und Hoffnungen haben. Aber ich hoffe sehr, dass da vielleicht eine vernünftige Stimme gibt, die wirklich bereit ist, diesen Weg zu gehen.
Genau, du sagst ja selber, der Teufel steckt im Detail. Und einen Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, den ich für sehr wichtig halte. Israel ist die letzten Wochen und Monate extrem unter Druck geraten. Nicht nur von der Straße, von Intellektuellen, von allen möglichen Demonstrationen, sondern mehr und mehr auch politisch. Frankreich möchte Palästina anerkennen, Kanada, Großbritannien. Und jetzt durch diesen Plan, glaube ich, oder was ist deine Einschätzung, hat sich das Blatt jetzt wieder geändert, indem der Druck auf die Hamas ist und nicht auf Israel?
Nur kurzfristig. Wir sprechen hier von Obsession, also die Art und Weise, wie Israel betrachtet wird, wie Israel-Kritik betrieben wird, wie dieser Krieg gesehen wird. Er hat mit Rationalität und mit das, was eigentlich in Gaza passiert, wenig zu tun. Es hat mit einer Obsession. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir vielleicht jetzt der Druck auf den Hamas haben. Es wird nicht mal 24 Stunden dauern, in dem Moment, wo Hamas diesen Vorschlag ablehnt und Israel dann gezwungen wird, weiterzumachen, werden wir wahrscheinlich nur über Israel sprechen und diese Verantwortung der Hamas, diese Entscheidung, die ganz viele Hunderttausende Menschen im Elend stößt, wird kein Thema sein. Ich meine, wie lange hat es gedauert, bis wir die Geisel vergessen haben? Wie lange hat es gedauert, bis wir nicht mehr über den 7. Oktober gesprochen haben? Wie lange hat es gedauert, bis es eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben wird? Wir haben hier mit Netzwerke, die daran arbeiten, Narrative zu verbreiten. Ich habe auch in diese Angelegenheit vor ein paar Monaten gesagt, es findet ein TikTok-Krieg, es findet ein Narrativkrieg, vor allem in den sozialen Medien. Und dadurch, dass diejenigen, die das abnehmen, die das konsumieren, ich würde nicht sagen Antisemiten, aber neigen zu einseitiger Betrachtung dieser Konflikt und zu einer emotionaler Bewertung dieser Konflikt, dann hat man eine sehr einfache Arbeit, einfach diese Menschen zu manipulieren. Und das wird in diesem Fall genauso sein. Ich hoffe aber und bleib dabei, es ist eine Hoffnung für die Menschen in Gaza, es ist eine Hoffnung für die Geisel in Israel oder die gerade in Gaza sind, für ihre Familien in Israel, dass dieser Albtraum beendet, dass Gaza wieder aufgebaut und worüber wir heute sprechen sollen. Ich meine, man kann halten, was er will, das ist 20 oder 21 Punkte Plan, wo viel wirklich nicht so konkret formuliert ist, wo die Interpretationsmöglichkeit groß ist. Hamas kann natürlich, wenn sie auch Interesse hat, kommen und sagen, na ja, wir sagen ja, aber lass uns noch mal ein bisschen über dies und dies diskutieren. Israel kann das auch tun. Das ist absolut legitim. Aber das, was wir mit diesem Plan haben, ist eine große Chance auf eine Veränderung im Nahen Osten, auf Ende dieses Krieges. Und da sollten wir alles tun, um das wirklich möglich zu machen, egal wie man davon hält.
Das war ja schon gesprochen davon, von vielen Demonstrationen und auch auf den TikTok-Krieg. Wenn man sich anschaut, es gibt nur eine Seite, also Israel, die Position von Israel kommt fast bis gar nicht mehr vor. Es ist eine richtige Welle, die darüber schwappt. Vor allem sehr viele junge Leute, Studenten, 18, 19, 20, 21 Jahre, wenn ich das beobachte, die sagen, ja, das steht alles in keinem Verhältnis mehr. Soll man diese Leute nicht auch ernst nehmen, diese jungen Leute? Soll man die nicht abholen mit Information, mit Hintergrund etc.? Warum passiert das nicht?
Das ist meine Frage, die mich seit 2 Jahren beschäftigt. Und ich sage nicht nur, dass wir in einem postfaktischen Zeitalter leben, dass Algorithmen heute die Möglichkeiten haben, Länder, Bevölkerungsgruppe massiv zu manipulieren. Das ist Propagandamaschinerie, das ist Einseitigkeit, das sind Echokammer, das sind Orte der Radikalisierung. Alles ist richtig. Die Frage, was machen wir dagegen? Und dagegen kann man enorm viel machen. Ich meine, nur wenn wir anfangen, unsere Sozialarbeit, also das, was wir vor Ort machen, auch zu digitalisieren, dann die Menschen, die wir erreichen wollen, sind nicht mehr im Jugendzentrum von nebenan, sie sind 5 bis 6 Stunden pro Tag online. Die konsumieren nicht nur, sie schauen nicht nur irgendwelche Katzenvideos, sie informieren sich auch über politische Themen. Das heißt, im Zweiten ist auch die politische Bildung nicht mehr durch Broschüren und irgendwie einmaliger Projekttage an der Schule zu bewältigen, sondern es muss Alltag werden in den sozialen Medien. Wir brauchen Gegennarrativen. Ich meine, ich warte nicht in Deutschland oder in Österreich auf Israel, dass sie sich erklärt. Aber wenn hier in Deutschland Leute auf der Straße gehen und von Einseitigkeit und Verhaltens- oder Kriege, die geführt werden, die nicht in Ordnung sind, wenn man von Genozid spricht, wenn man von weiß ich nicht wann spricht, dann ist es unsere Aufgabe, das zu entkräften oder mindestens die Komplexität dieser Konflikte darzustellen, die Einseitigkeit irgendwie abzubauen. Da brauchen wir Gegennarrative, da brauchen wir Sichtbarkeit in den sozialen Medien und da brauchen wir Arbeit. Dann die Einflüsse hat nicht nur Israel zu tragen, das haben wir auch hier in Deutschland, auch hier in Österreich massiv damit zu tun. Wir sehen ja, wie viele Leute auf der Straße gehen, wir sehen, was Antisemitismus in Europa an Rekorden erreicht, wir sehen, wie schwierig die Lage ist. Und da frage ich mich, wo ist unsere Politik, wo ist unsere Pädagogik, die da ein Konzept liefert, wie man dagegen
vorgeht. Du sprichst von Gegennarrativen. Ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, über diese TikTok-Islamisten. Und in allen Interviews, die wir gemacht haben mit Experten und mit Politikern etc., ist immer dieselbe Lehre. Ja, wir brauchen ein Gegennarrativ. Ja, wir müssen politisch aktiv werden, wir müssen diese Tech-Giganten eindämmen, wir müssen schauen, dass wir die Jugendlichen von diesen schädlichen Inhalten fernhalten. Und wir haben 2 Jahre recherchiert an diesem Buch und haben 2 Jahre mit, glaube ich, hunderten Leuten gesprochen, Verantwortliche aus der Politik. Und das Ergebnis ist, es gibt weder vernünftige Gegennarrative, es gibt keine bis jetzt ansatzweise vernünftigen Gesetze oder Maßnahmen, wie man das alles eindämmt. Warum macht Europa oder warum macht Deutschland, Österreich, warum ist die Politik so lasch?
Ich glaube, weil sie das gar nicht verstehen. Und im Zweiten, sie haben nicht wirklich eine Idee, wie so eine Gegennarrative aussieht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Lassen wir jetzt Hamas, Israel, Antisemitismus auf der Seite und reden wir über Rechtsextremismus. Wir wissen in Deutschland zum Beispiel, und das wäre in Österreich nicht anders, dass die Linke und dass die AfD in den sozialen Medien, vor allem auf TikTok, enorm erfolgreich sind. Dann treffe ich einen Politiker aus der CDU oder der SPD, der eigentlich gerne schon 2 Leute eingestellt hat in seinem Team, die Social Media machen, und er produziert Inhalte, die überhaupt nicht ankommen. Das heißt, er hat nicht wirklich die Vorstellung, wie soziale Medien funktionieren. Muss er dann emotional werden? Dann Emotionalität funktioniert gut. Muss er verkürzt dann irgendwie seine Sachverhältnisse darstellen? Das funktioniert, aber darunter leidet natürlich die Komplexität. Das Thema ist nicht so einfach und ich glaube, wir müssen einfach damit anfangen. Ich meine auch nach dem großen Ereignis rund um den IS und die Tausende von Menschen, die Europa verlassen haben, hat man sogar auf europäischer Ebene über Gegennarrativen gesprochen. Und man hat irgendwie in Deutschland einen Versuch gestartet, man hat irgendwelche Influencer, die vorher Schminktipps gegeben haben, auf einmal beauftragt, mit ganz viel Geld jetzt über Islamismus zu sprechen. Und das ist massiv gescheitert. Und das wird auch in der Zukunft scheitern. Wir brauchen authentische Stimmen. Wir brauchen Menschen aus der Community. Wir brauchen einfach auch eine klare Sprache, die wir an den Jugendlichen betreiben. Und wir müssen vieles versuchen. Und ich habe das Gefühl, die meisten Politiker haben keine Vorstellung, wie das funktionieren soll. Und natürlich ist es viel einfacher, in einen Talkshow zu sitzen und von Regulierung zu sprechen oder auf so ein komplexes Thema dann zu kommen, zu sagen, ja, erst Social Media ab 18. Das finde ich großartig. Auch Regulierung wäre natürlich hilfreich. Aber wer glaubt, dass wir innerhalb von 2 Jahren irgendwelche Regulierungen hinkriegen? Gegen TikTok oder gegen X oder gegen Facebook? Und deshalb sollten wir parallel, die Politik, die Regulierung möchte, sollte das weiter vorantreiben. Und diejenigen, die vor Ort arbeiten, müssen jetzt, gestern schon, anfangen, um die Seelen dieser jungen Menschen zu kämpfen. Übrigens, das sind nicht nur junge Menschen, das sind auch Erwachsene, die teilweise da beeinflusst werden. Und da müssen wir Strategien entwickeln. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir nicht nur Antisemitismus, sondern wir haben natürlich Extremisten aller Sorten, die es immer und immer wieder schaffen, viele Menschen für sich zu gewinnen, ohne dass die Demokraten was dagegen tun.
Mhm. Ich hätte ja einen Vorschlag, der relativ schnell umsetzbar wäre, wie man die TikTok und Instagram und wie sie alle heißen, relativ schnell in die Schranken weisen könnte. Man sollte diese Plattformen unter das Mediengesetz stellen. Dann wäre schon sehr viel nicht möglich, weil Medien haben Regeln. Sie dürfen keine IS-Videos herzeigen im Fernsehen. Sie dürfen auch keine Hasspredigen gegen Israel und antisemitische Parolen abdrucken, sonst würden sie gestraft und würden vor dem Presserat landen. Bei TikTok ist das alles möglich, weil die sagen, sie sind keine Medienplattform, sondern sie stellen nur die Plattform für Inhalte zur Verfügung. Und das traut sich aber keiner, weil natürlich, muss man dazu sagen, sehr viel Werbegeld auch hier mit hineinfließt. Aber ich glaube, da muss der Druck aufgebaut werden, dass diese Plattformen nicht zensieren und Meinungsfreiheit einschränken, sondern nur unter Regeln setzt, die sich auch normale Medien unter Anführungszeichen unterwerfen müssen.
Vielleicht erlaubst du mir zwei sehr wichtige Bemerkungen hier. Du hast von Medien gesprochen und von Mediengesetz. Ich meine, die Art und Weise, wie Journalisten gearbeitet haben, ist ein Auslaufmodell. Leider, muss ich sagen. Ich meine, vor Jahren haben wir eine Zeitung gelesen, so haben wir uns informiert, geschrieben von professioneller Journalisten, kontrolliert durch Chefredakteure. Und wir haben alle das Gleiche gelesen, wenn wir den gleichen Abo gehabt haben. Jetzt stehe ich morgen, sitze ich mit meiner Frau zusammen. Wir gucken beide auf X und kriegen beide eine super unterschiedliche Feeds. Und zwar Informationen, die A, überspitzt sind und B, nicht von Journalisten meistens geschrieben sind, sondern von irgendwelchen Influencer. Ich meine, die Fähigkeit, einfach zu unterscheiden zwischen Fake News und Wahrheiten, ist enorm schwierig geworden. Und wir haben Algorithmen, und das muss man in aller Deutlichkeit sagen, die mittlerweile seit 2017 massiv ihr Geld damit machen, dass sie Polarisierung betreiben. Geld von TikTok, von X, von Facebook, von Insta ist ein Blutgeld, wo einfach Polarisierung und Hass verbreitet werden. Und jetzt kommen sie überall auf Tagungen und sagen, ja, wir löschen. Sie löschen nicht mal 2-3% diese Inhalte. Da machen sie Geld. Und natürlich, wenn du dann kommst oder Politiker kommt und sagen, ja, wir müssen das verändern, dann kommt diese PR-Maschinerie, die größte weltweit, und argumentiert dagegen, dass es keine Chance entsteht. Und da brauchen wir politischer Mut, die in der Lage ist, auch Sachen anzusprechen, wenn es eng wird und wenn es ungemütlich wird. Aber wir müssen, das ist nicht nur ein Nischenprogramm. Du hast dich damit beschäftigt, was Islamismus angeht. Das ist die gefährlichste Waffe, die Welt je kannte. In diese Dimension müssen wir denken.
Und das ist aber, Achmed, und das möchte ich vielleicht mit dir noch herausarbeiten, kurz, das ist, was offenbar niemand versteht. Wir sind also Europa, das freie, liberale Europa ist in einem ideologischen Zwangriff. Wir werden auf TikTok bedroht von Islamisten, von Rechtsextremisten. Russland tut über Social Media und TikTok sogar Wahlen beeinflussen. Und wir haben jetzt Amerika mit Ex-Elon Musk, der im Prinzip eine gigantische Fake-News-Schleuder, unzensiert, wo keine Inhalte gelöscht werden, auf den Markt wirft. Und sobald Europa sagt, wir wollen regulieren, kommt die große aus Amerika, die große Zollkeule oder Sanktionskeule etc. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, was du sagst, die Politik in Europa muss den Mut haben, hier massiv vorzugehen und auch die Finanzierung ermöglichen, eigene Plattformen zu schaffen und Unabhängigkeit zu schaffen. Es gibt in Europa keine Plattform. Wir sind abhängig von militärischen Mitteln aus den USA, Energie mittlerweile nicht so aus Russland, China Arbeitsplätze und mittlerweile auch alles, was Social Media, was IT betrifft, was KI betrifft, sind wir abhängig von anderen Ländern. Und das ist extrem gefährlich. Und jetzt meine Frage an dich, wie kann man wirklich Politik dazu bringen, ansatzweise diese Problematik zu verstehen, dass hier ein demokratiezerstörendes Instrument am Markt ist?
Also wir können zwei Strategien haben. Erstmal, die Politiker müssen verstehen, dass sie nicht den Mut zur Veränderung, sondern den Mut zu überleben haben sollen. Dann diese Plattformen werden die Politik, wie wir sie kannten, zerstören. Ich meine, Trump ist kein Zufallerscheinung. Trump ist ein Produkt genau dieser sozialen Medien. Die Art und Weise, wie er Politik macht, wie er spricht, das ist genau das, was in den sozialen Medien so belohnt wird. Ich meine, er hat ja vor, keine Ahnung, jetzt mittlerweile 5 oder 6 Jahren darüber gesprochen, TikTok zu verbieten. Und dann macht er ein Konto auf TikTok und tanzt ein bisschen und hat Millionen von Follower und dann sagt, nee, also warum soll ich das machen? Das ist doch was mir etwas, was mir hilft. Es gibt ganz viele Forschungen in den USA, die zeigen, das Vertrauen in Journalismus, das Vertrauen in Politik, dass die Gesellschaft auf dermaßen schon polarisierend gespalten ist, dass Menschen nicht mal politischer Gegner helfen wollen, wenn sie irgendwie einen Unfall auf der Straße haben. Also das ist gigantisch, was da angeht. Da brauchen wir natürlich Regulierung, da brauchen wir Alternativen. Du hast einen guten Vorschlag, da sollen sich Leute zusammentun. Ich weiß auch, dass Kanzler Merz jetzt im November eine Tagung auch machen möchte zum Thema sozialen Medien. Also es ist da und ich hoffe, es bleibt nicht nur bei Tagungen, sondern wir brauchen einfach eine Strategie, am besten eine europäische Strategie zum Umgang damit, die ich nicht sehe. Ich weiß, wie langsam einfach vor allem die EU sich bewegt und mit was vor banalen Themen sie sich beschäftigen, statt mit Zukunftsthemen. Und zweitens, ich möchte eine Parallelstrategie haben. Das heißt, die Waffen, die in den sozialen Medien existieren, schon jetzt nutzen, um dagegen zu arbeiten. Ich meine, wir können jetzt von Risiko und von Gefahren sprechen. Das ist alles absolut richtig. Aber da gibt's auch Chancen, Millionen Menschen zu erreichen mit demokratischen Inhalten. Das heißt, eine neue demokratische politische Kommunikation, der Emotionen auch übertragen kann, wo man auch mit diesen Algorithmen arbeitet, um Menschen zu erreichen, und zwar nicht gegen die Demokratie, sondern für die Demokratie. Eben geht das Thema Antisemitismus. Ich fliege bald nach Israel. Und ich möchte einfach eine Plattform schaffen, wo ich über meine Erfahrungen in Israel auch berichten. Ich meine, wie viele Leute, die Israel hassen, waren mal in Israel? Wie viele Leute wissen, dass in Jerusalem auch arabische Polizisten für Israel arbeiten? Wie viele wissen, dass es 2 Millionen Araber in Israel leben, die eingebürgert sind? Wie viele wissen, dass ganz viele Menschen tagtäglich, vor allem vor dem 7. Oktober, nach Westbank fahren, um ihre Einkäufe zu machen? Dass es halt hunderttausende Menschen aus Westbank vor dem 7. Oktober in Israel gearbeitet? Dass es gemischte Städte sind? Dass man beim Kaffeetrinken in Tel Aviv neben eine Frau mit Kopftuch sitzen kann und daneben vielleicht eine orthodoxe jüdische Frau sitzt. Das sind Inhalte, die natürlich die Komplexität darstellen und das müssen wir massenhaft tun. Und zwar wir alle. Und zwar nicht nur in Bezug auf Antisemitismus, auch in Bezug auf Rechtsextremismus. Einfach Argumente in der Diskurse gehen, Lust an Debatten zu haben und zwar digital. Und dann brauchen wir auch Schulen, die in der Lage sind, unsere Kinder auf diese Herausforderungen zu vorbereiten. Ich habe ein 10-jähriges Tochter und jedes Mal, wenn ich mit ihr sitze, jedes Mal, wenn ich mit ihr Hausaufgaben mache, stelle ich mir die Frage, was braucht diese Mädchen für ihre Zukunft und was soll ihr die Schule vermitteln? Und jedes Mal komme ich auf die Idee, dass es Vermittlung von Wissen enorm wichtig ist. Aber Umgang mit Wissen ist noch viel wichtiger. Medienkompetenz. Wie recherchiert man? Wie geht man skeptisch mit den KIs oder Inhalte, die man sieht? Wie unterscheidet man zwischen Fake News und Wahrheiten? Das sind Fähigkeiten, die unsere Kinder brauchen.
Aber hast du das Gefühl, dass Schulen dafür vorbereitet sind?
Nein, eben. Nein. Und deshalb muss das nicht nur auf die politische Ebene jetzt regulieren, sondern auch was die Schulen angeht, ganz viel tun.
Ich möchte noch auf einen Fall in Österreich kommen, der sehr für große Schlagzeilen auch international sorgt. Es geht darum, dass einige Jugendliche, 14, 15 Jahre, die meisten muslimischen Migrationshintergrund, ein junges Mädchen 12 Jahre über Monate missbraucht haben. Es ist jetzt zu einem Strafprozess gekommen. Alle Jugendlichen wurden freigesprochen. Die Gründe, das Mädchen hat sich älter ausgegeben, sie hat nicht klar Nein gesagt. Ich möchte das jetzt auch nicht juristisch bewerten. Also ich glaube dem Gericht, dass die Beweise nicht ausgereicht haben, um diese Jugendlichen zu verurteilen. Aber, und jetzt meine Frage an dich, die Jugendlichen gehen aus, wir wissen alle, sie haben was gemacht, was nicht korrekt ist. Es war vielleicht juristisch, hat man sie nicht belangen können, aber was da passiert ist, ist einfach ein Missbrauch von einem jungen Mädchen. Jetzt meine Frage an dich. Die Jugendlichen gehen aus dem Gerichtssaal raus, gehen nach Hause zu ihren Eltern, leben weiter. Was ist das für ein Signal und was müsste man mit diesen Jugendlichen machen? Es ist nicht ein Einzelfall, das passiert sehr oft leider. Und wie kann man diese Jugendlichen von dem, was sie gemacht haben und das normal empfinden und in ihrem Sinne jetzt auch das Gericht sagt, das ist alles in Ordnung, wie kann man mit diesen Jugendlichen arbeiten, dass sowas nicht mehr passiert, beziehungsweise dass man das eindämmt?
Also Richterentscheidungen muss man, und da bin ich absolut bei dir, akzeptieren. Wir beide kennen den Einzelfall nicht, aber ich kenne, was ich auf meiner Arbeit treffe. Und solche Vergewaltigungsfälle sind kein Einzelfälle, sie sind aber nur die Spitze des Eisberges. Das heißt, ich habe in meiner Arbeit mit einer Kultur, ich sage das bewusst, zu tun, die Frauen abwerten, wenn sie keine Kopftuch tragen, wenn sie Kleidung tragen, die diese Jungs als schlampig bezeichnen. Österreichische Frauen, deutsche Frauen, blonde Frauen werden abgewertet, als verfügbar dargestellt, weil sie nicht muslimisch sind. Die Sexualität wird bei denen sozusagen nicht tabuisiert, sondern auch manchmal mit Zwangs ausgeübt, und da kann es einfach nur irgendwelche wörtliche Bemerkungen oder Anfassen oder halt viel mehr. Ich meine, wir haben den Kölner Silvesternacht, wir haben seit mehreren Jahren Probleme in Freibäder mit solchen Männern. Ich arbeite im Gefängnissen mit solchen Männern, die das Nein nicht mal verstanden haben und dachten, es stehen ihnen zu, sowas mit Frauen zu tun. Wir haben mit einer Kultur zu tun, die einfach Männlichkeit und Weiblichkeit auf eine Art und Weise ausleben, der mit unseren emanzipatorischen Grundwerten nichts zu tun. Und da brauchen wir ganz, ganz viele Präventionsarbeit. Da müssen wir ganz, ganz viel tun in der Aufklärung. Und dann auf der anderen Seite sehe ich hier ein anderes Problem, die immer wieder auftaucht. Unser Rechtsstaat wird dadurch sehr schwach wahrgenommen, als konsequenzlos, als unfähig, irgendwie Leute zu bestrafen. Jenseits diesem Fall glaube ich, dass wir in aller Klarheit vermitteln, egal welche biografische Hintergrund Menschen haben, wer hier kommt und unsere Grundwerte missachtet, wer bei uns Schutz sucht und von ihm unsere Gesellschaft geschützt werden muss, muss verstehen, dass er seinen Aufenthalt verspielt und muss das Land verlassen. Tun wir das nicht, werden wir in der Zukunft massive Probleme mit Menschen, die einfach ganz andere Sozialisation, ganz andere Werte mitbringen, vor allem in Bezug auf Umgang mit Sexualität und Umgang mit Frauen. Und das muss sich definitiv ändern. Das muss als Ziel in einem gelungenen Integrationsprozess sein.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch, sehr spannend wie immer. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder.
Also sehr gerne, vielen Dank. Es hat auch Spaß gemacht, auch wenn die Themen sehr, sehr schwierig sind. Danke für die erneute Chance. Danke an alle, die uns zuhören oder zuschauen. Ich freue mich auf Feedback und vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Vielleicht eine Werbung noch. Du hast ja einen tollen Podcast mit der ARD, glaube ich, der heißt
Kaffee extra schwarz. Also ich würde mich super freuen. Das findet man auf Apple Podcast, auf Spotify, auf ARD Audiothek. Also bitte folgt uns, bitte schaut euch. Wir behandeln auch solche Themen wie hier. Und ich freue mich, wenn wir auch aus Österreich und aus Deutschland noch viel mehr Zuhörer gewinnen können. Vielen Dank.
Menawatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.